Eindrucksvoll zukünftige Siegelgerichte. Und ich freue mich, dass doch einige gekommen sind heute Morgen. Ich wusste nicht, ob ich heute alleine bin. Aber das zeigt doch eine reife Zuhörerschaft. Und heute gibt es eine schwierige Seite und ich freue mich für alle, die trotzdem gekommen sind. Wer sich mit dem Text beschäftigt hat, der hat gemerkt, es ist ein sehr herausfordernder Text. Und ich glaube persönlich, habe ich noch nie über so einen herausfordernden Text wie diesen gepredigt. Wenn man den Text frei wählen kann, sucht man sich nicht den aus. Aber wir sind einer Predigtreihe und ich denke, es ist für die Pastoren gut, wie für die Gemeinde, dass wir eben systematisch auch durch solche Texte hindurchgehen, weil sie sind eben auch Gottes Wort. Und wer es gelesen hat, der hat gemerkt, heute gibt es kein Happy End. Mich hat so ermutigt, ich habe schon vor einem Monat erzählt, dass ich eine Predigt gehört habe von einem der bekanntesten jungen Pastoren in Deutschland. Und in einer Predigt hat er sich beklagt, dass viele Prediger nach Hollywood-Stil predigen. Er hat gesagt, immer ein Happy End am Schluss. Und hat dort dargelegt, dass das eigentlich nicht ganz biblisch ist. Und heute gibt es kein Happy End, aber es gibt Entlastung in 2 Wochen. Auch in dieser schweren Zeit, kommt wieder in 2 Wochen, es gibt Entlastung. Und wer heute zum ersten Mal da ist in dieser Predigtreihe über die Offenbarung, dem möchten wir wärmstens empfehlen, dass ihr vielleicht die Predigten nachhört und auch die anderen, die noch kommen. Denn dann gibt es uns ein gesamtes Bild. Das ist ganz besonders wichtig, wenn wir in der Offenbarung sind, dass wir das gesamte Bild sehen und das heute ist nur ein kleiner Teil. Und jetzt schlage ich vor, dass wir einsteigen, nicht lang um den heißen Brei herumreden, in den Text. Der Text ist die Fortsetzung vom Predigttext vom letzten Sonntag. Und da geht es nochmals darum, dass dieses geheimnisvolle Buch, das versiegelt ist mit 7 Siegeln, das den Heilsplan Gottes für die Zukunft enthaltet. Und Jesus ist der Einzige, der fähig ist und war, diese Siegel zu öffnen. Und letzten Sonntag waren wir dabei, wo die ersten 4 dieser Siegel geöffnet wurden. Und um das nochmals kurz in Erinnerung zu rufen, den Zusammenhang, möchte ich dazu euch einige Bilder jetzt zeigen. Da ging es ja um die 4 Reiter. Das erste Siegel, ein Pferd mit einem Reiter, das weiß ist. Da ging es um den antichristlichen Weltfrieden, oder eigentlich ist es ein Scheinweltfrieder, der da angekündigt wird. Anschließend kommt der 2. Reiter auf einem roten Pferd und dann sieht man, das war eben nur ein Scheinfriede, dieses Pferd vergaloppiert sich. Eigentlich einen flächendeckenden, könnte ich sagen, Weltkrieg. Dann kommt der 3. Reiter auf einem schwarzen Pferd. Wir haben letzten Sonntag gehört, das bedeutet Hungersnöte, Lebensmittelknappheit. Dann noch der 3. Reiter auf einem fahlen Pferd, fahl wie der Tod. Das bedeutet tödliche Krankheiten und Tod. Das waren also die 4 ersten Siegel, die letzten Sonntag aufgebrochen wurden, wo wir uns damit beschäftigt haben. Letzten Sonntag und heute geht es jetzt zuerst um die Öffnung des 5. Siegels und am Schluss noch kurz auch noch um die Öffnung des 6. Siegels. Und ich lese dazu den Text aus Offenbarung 6 ab Vers 9. Also wir lesen weiter, wo wir aufgehört haben, letzten Sonntag. Offenbarung 6 ab Vers 9, da heißt es, nun öffnete das Lamm das 5. Siegel. Da sah ich unten am Altar die Seelen all der Menschen, die man getötet hatte, weil sie treu an Gottes Wort und an dem Bekenntnis zu Jesus festhielten. Mit lauter Stimme riefen sie, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt? Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen sollten, oder wie es in unserer Übersetzung Englisch heißt, sie Geduld haben sollten, noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Geschwister, die auch noch getötet werden sollten, wie sie. Das ist das fünfte Siegel. Und mit der Öffnung des fünften Siegels und auch des sechsten Siegels wird uns jetzt definitiv die Endphase der Endzeit beschrieben. Diese Endphase der Endzeit wird ja auch in der Offenbarung und anderen Stellen auch als große Trübsal beschrieben. Und bereits schon im Alten Testament, zum Beispiel im Buch Daniel oder auch in Offenbarung 12, wird denn das noch konkretisiert, wie lange diese Zeit geht. Es wird klar beschrieben, 7 Jahre. 42 Monate, es gibt im Alten Testament wie im Neuen Testament auch sogar Stellen, wo die Tage genau erwähnt, die Anzahl der Tage genannt werden. Und dieser Endphase, dieser Endzeit wird dann ein sogenannter Antichrist herrschen über die großen Teile oder über die ganze Erde. Und dieser sogenannte Antichrist, der wird dann im Kapitel 13, da kommen wir dann nicht mehr dazu in unserer Predigtreihe, deshalb erwähne ich es, dass wir die großen Linien sehen. Dieser Antichrist, der wird unter anderem alles daran setzen, die Christen und auch das Volk Gottes, soweit es noch auf dieser Erde ist, zu vernichten. Und deshalb kann man jetzt dieses fünfte Siegel als Überschrift darüber setzen, ganz einfach, weltweite Christenverfolgung in dieser Trübsalzeit. Weltweite Christenverfolgung. Aber Christenverfolgung wird es ja nicht erst in der Trübsalzeit geben, sondern die gibt es jetzt schon. Und zwar in zunehmendem Maße. Vor einigen Tagen ist der neue Verfolgungsindex herausgekommen. Vom Open Doors vom Jahr 2019, da habe ich auch hier gezeigt, dass 260 Millionen Menschen auf dieser Erde im Moment stark oder extrem diskriminiert werden wegen ihrem christlichen Glauben. 260 Millionen Menschen, und das zeigt auch eine Zunahme vom 2018 auf letztes Jahr 2019 von 15 Millionen Menschen. Also steigende Christenverfolgung. Man kann es vielleicht hier nicht lesen, ich gehe auch in den Detail. Erster Platz immer noch Korea, wie seit vielen Jahren, dann Afghanistan, Somalia und so weiter. Und neueste Studien zeigen auch in Europa, dass im Jahr 2019 300 christliche Einrichtungen attackiert wurden. Das sind also pro Tag 5. Kirchen, Schulen und Firmen, christliche, zunehmend, stark zunehmend. In der Schweiz auch ein bekannter Fall, gerade kürzlich, der Chocolatier Lederach, kennt ihr vielleicht. Er ist ein bekennender Christ. An der Spitze dieser Unternehmer wurde mehrere Filialen mit Buttersäure ein Anschlag verübt. Oder die Fluggesellschaft Swiss hat mit Lederach jetzt den Vertrag gekündigt. Weil sie sagen, da kommt so viel Widerstand gegen diese Firma, weil sie eine christliche Führung hat. Wir können das unseren Kunden, diese Pralinen vom Lederach, nicht mehr zumuten. Viele negative Meldungen in den Medien. Ich habe gestern noch mit einem erfahrenen Seelsorger der Heilsame gesprochen, der ein Leiter ist dieses Seelsorgezentrum, und er kam auch im Fernsehen vor einiger Zeit. Sehr kritisch, seine Arbeit. Und das ist eben manchmal die andere Seite. Er hat mir erzählt, dass aufgrund dieser Fernsehsendung, die so kritisch war, 400 Leute sich gemeldet haben zur Seelsorge. Und nicht wenige davon sind zum Glauben an Jesus gekommen. So macht das Gott. Auch immer wieder. Aber am Ende der Endzeit wird sich diese Christenverfolgung noch zuspitzen, die ganze Erde umfassen. Und es ist beachtenswert, ich möchte das hier einfach noch schnell einfügen, genau dasselbe sagt uns Jesus auch in seinen Endzeitreden in Matthäus 24. Das ist hochspannend, ihr könnt es selber nachprüfen zu Hause. Matthäus 24 hat genau die gleiche Struktur wie dieses Kapitel 6 in der Offenbarung. Ich sage das deshalb, weil immer wieder so die Meinung herrscht, ja, die Bibel hat so viele Bücher und dann kommt noch die Offenbarung und die ist so richtig quer in der Landschaft. Das stimmt nicht. Die ganze Bibel und am Schluss auch die Offenbarung, das ist wie aus einem Guss. Was uns hier gesagt wird, das lesen wir schon im Alten Testament. Da sagt Jesus zum Teil mit fast ähnlichen Worten in Matthäus 24. Und jetzt tauchen wir ein in den Text, Vers 9. Ich habe es da jetzt auf der Leinwand, wo es heißt, ich sah unten am Altar all die Menschen, die man getötet hatte. Ich habe das jetzt von der Hoffnung für alle, weil das so schön formuliert ist, eindrücklich formuliert, die treu an Gottes Wort und am Bekenntnis zu Jesus oder am Zeugnis, heißt es im Griechischen, festhielten. Ist es ganz wichtig, das herauszuheben am Anfang dieser Predigt. Hier leuchtet in aller Dunkelheit uns ein helles Licht entgegen. Dunkelheit darin, weil eine Christenverfolgung stattfinden wird, die es noch nie gab, weltumfassend. Das ist das Dunkel und dunkler kann es nicht mehr werden. Und achtet euch, was hier gesagt wird über diejenigen, die da umgebracht werden. Was für ein helles Licht! Wie die Predigtreihe heißt, Licht im Dunkel. Sie werden warum umgebracht? Weil sie treu an Gottes Wort und am Bekenntnis zu Jesus festhielten. Diese Märtyrer haben also festgehalten an Gottes Wort, haben es ernst genommen, haben sich danach ausgerichtet. Ist das nicht gesetzlich? Ja, manchmal so den Trend auch in der Christenheit heute, dass man sagt, wer sich zu Gottes Wort hält und das ernst nimmt, der ist doch ein bisschen gesetzlich. Ich möchte das mit einem Beispiel ein bisschen erklären. Wenn ich aus Liebe zu meiner Frau ihr treu bleibe und keine Seitensprünge mache mit anderen Frauen, ist das gesetzlich. Wenn ich aus Liebe zu meiner Frau nicht irgendwelche Affäre da im Hirn, im Oberstübchen pflege, da fängt ja jeder Ehebruch fängt ja hier an, bin ich da gesetzlich? Bin ich da gesetzlich? Nein, das ist doch Freiheit. Da lebe ich tiefste Geborgenheit. Und auch hier, diese Märtyrer, das hat mich so bewegt. Sie haben Gottes Wort ernst genommen. Sie haben sich danach ausgerichtet. Sie haben die Liebe, die Jesus in sie hineingegossen hat, hat einen Raum gelassen. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Helles Licht in aller Dunkelheit. Aber jetzt heißt es weiter von diesen Märtyrern, blende jetzt auch nochmals den nächsten Vers ein, Vers 10, achtet euch, was da gesagt wird, was die jetzt machen. Diese Märtyrer, heißt es von ihnen, sie mit lauter Stimme schrien sie, Herr, Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Da wird uns jetzt was ganz Interessantes gesagt. Da wird uns gesagt, die Märtyrer sind einerseits tot und gleichzeitig schreien sie mit lauter Stimme. Ja, wie passt denn das zusammen? Seit wann können Tote schreien? Wir haben es gelesen, sie sind umgebracht. Wie geht das zusammen? Tot und mit lauter Stimme zu rufen. Um das aufzulösen, müssen wir noch andere Bibelstelle zur Hilfe beiziehen. Und es gibt sie, Lukas 16, und ich habe euch im Predigtflyer noch mehrere aufgelistet. Wer sich gerne zu Hause oder in den Hauskreisen damit vertieft, seid herzlich eingeladen. Wie ist das zu erklären? kann nicht auf die Details eingehen, lest es selber nach. Diese Märtyrer haben einerseits das Leben auf dieser Erde hinter sich und andererseits ihre Auferstehung aus den Toten noch vor sich. Ja, wo sind sie denn jetzt? Sie sind gewissermaßen, können wir sagen, wie in einem Warteraum. Und die Bibel braucht oft auch ein anderes Wort. Sie braucht das Wort Totenreich. Und diesen Totenreich, ihr könnt es nachlesen in diesen Bibelstellen, ich zeige das ganz einfach, das ist eine Grafik aus dem Jugendunterricht, ganz einfach dargestellt, jedes Bild hinkt ja, aber es hilft uns zum besseren Verständnis. Da gibt es zwei Kammern, Hades und Scheol, so heißt es im Hebräischen und im Griechischen. Ich zeige es euch glatt von Anfang an, das sind alle Menschen und das sind diejenigen, die sich einmal zu Jesus bekehrt haben, die eine Wiedergeburt erlebt haben, die den Heiligen Geist bekommen haben. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, wer nicht wiedergeboren ist, wird das Reich Gottes nicht sehen. Ich weiß, es ist nicht so populär heute, das zu predigen, aber es ist das Evangelium. Und diejenigen, die kommen dann, wenn sie sterben, in Christus entschlafen, heißt es in der Bibel immer wieder, die kommen dann ins Totenreich, in das sogenannte Paradies, wird es auch genannt. Jesus sagte das am Schächer am Kreuz. Da ist das Totenreich gemeint. Heute noch wirst du mit mir im Paradies, im Totenreich sein. Es gibt zwei Kammern. Lukas 16 sagt das noch ganz deutlich. Ein Ort, das ist so wie ein Vorhof des Himmels und ein Ort, so ein Vorhof der Qual. Und nachher, nach diesem Tod, kommt dann die Auferstehung, die noch aussteht, lesen wir auch in der Offenbarung, die Leibesauferstehung zum Leben oder zum ewigen Gericht. Lest es selber nach in den Predigtflyern. Ich kann jetzt da nicht ins Detail eingehen. Also diese Märtyrer hier sind wie einem Warteraum, Totenreich. Und wie sieht dieses Warten aus? Wir hatten kürzlich in einem Hauskreis noch darüber gesprochen. Wie ist denn das dort? Wie sieht dieses Warten aus? Es gibt verschiedene Texte dazu, aber wir haben in diesem Text Hinweise, nochmals Vers 11, wo wir Antworten finden oder Teilantworten. Daraufhin erhielt jeder von diesen Märtyrern ein weißes Gewand und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen sollten. Wie sieht dieses Warten im Totenreich aus? Es ist, wie sie hier steht, ein Ruhen. Im Griechischen kann man auch übersetzen, es ist ein Erquicktwerden in diesem Paradies. Es ist also nicht ein erzwungenes oder ein ungeduldiges Warten auf die Auferstehung, sondern es ist ein Ruhen im Frieden mit Gott. Ein Ruhen in dieser Gewissheit der Erlösung wird auch hier gezeigt, indem jedem von dieser Märtyrer auch ein weißes Gewand gegeben wird. Das heißt, diese Märtyrer sind bereits schon im Totenreich gut eingekleidet bei Christus. Sie sind gerettet, sie sind versorgt, sie sind sicher. Auch ganz schön ist hier, wie es heißt, ich sah unten am Altar all die Seelen der Menschen, die man getötet hatte. Man kann das bis zum Exzess auslegen, was das heißt, unten am Altar. Ich mache es ganz einfach. Wo war der Altar im Alten Testament? Wo war er? In der Stiftshütte, im Tempel, mit anderen Worten, in der Gegenwart Gottes. Und so sind auch diese Märtyrer, sie sind ganz in der Nähe Gottes geborgen. Und noch etwas wird uns gesagt, diese Märtyrer sind, achtet euch, bei vollem Bewusstsein. Und sie nehmen in irgendeiner Form, ich kann das auch nicht im Detail sagen, will es auch nicht, aber in irgendeiner Form nehmen sie das Geschehen auf dieser Erde noch wahr, wenn wir den Text lesen, obwohl sie tot sind. Nochmals Vers 10. Mit lauter Stimme schrien sie, Herr, Heiliger, und wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die noch auf Erden wohnen? Wie lange noch? Die nehmen irgendwo an diesem Geschehen dieser Erde wahr. Wie lange soll diese blutige Christenverfolgung noch andauern? In gewissen Form machen sie sogar Fürbitte für diejenigen, die da noch leben. Auf dieser Erde, sie rufen ja nicht nur für sich. Sie rufen, wann wird das bestraft? Sie bitten eigentlich vor allem um ein Ende von all dem Elend in der Welt. Sie bitten um ein Ende von diesem Sterben von Christen. Jetzt komme ich an eine ganz schwierige Passage, die auch für mich ganz, ganz schwierig ist. Hier bekommen wir Einblick in eine ganz tiefe Dramatik, wirklich tiefe Dramatik. Lange überlegt, wie soll ich das auslegen? Aber eine Dramatik, die ganz gleich, wie sie es Jesus uns auch zeigt, in Matthäus 24. Und das sind eben auch Gottes Worte, deshalb blende ich die jetzt auch kurz ein, was Jesus sagt. Und das ist deckungsgleich, was uns hier gesagt wird. Man wird euch verraten, man wird euch verfolgen und töten, sagt Jesus. Um meinetwillen, meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Das ist eben in dieser großen Trübsalzeit. Und jetzt, was sagt Jesus? Das erschüttert mich zutiefst. Jetzt redet er von den Christen. Und sagt, viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Christen. Steht in der Bibel. Und weil die Gesetzlosigkeit auf dieser Erde überhand nehmen wird, wird bei den meisten Christen die Liebe zu Jesus erkalten. Das ist schwierig. Das ist noch nicht Happy Day, Happy Tralala. Aber das steht auch in der Bibel. Die Nachfolger Jesu werden verunsichert werden, kommen ins Wanken. Und unter Druck der Verfolgung wird die brennende Liebe bei vielen oder sogar bei den meisten erkalten. Wow. Das hat einen Grund, dass Jesus uns das sagt. Komm noch drauf. Und zwar der Grund, dass es eben bei mir und dir nicht passiert. Das ist der Grund, warum wir auch diese schweren Texte in der Bibel haben. Tiefe Dramatik. Und jetzt hören wir auf die Antwort Gottes. Und diesem Rufen, dieser Märtyrer, wie lange, diesem Schreien, wie lange noch? Vers 11. Noch einmal, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen sollten, und jetzt kommt die eigentliche Antwort, eine kleine Zeit. Und jetzt achtet euch, was uns da gesagt wird. Eine kleine Zeit, bis vollständig dazu kämen ihre Geschwister, die auch noch getötet werden sollten, wie sie. Tiefe Dramatik. Seid ihr mit mir einverstanden? Das macht unserem menschlichen Denken, auch meinem Denken, ein bisschen Mühe. Unserem kurzfristigen menschlichen Denken. Warten noch eine kleine Zeit. Menschlich wäre es, das muss doch sofort aufhören. Und wenn man leidet, dann ist jede Minute lang, jede Viertelstunde lang. Und jetzt heißt es da als Antwort, wartet noch eine kleine Zeit. Und wird noch mehr gesagt, die Verfolgungen hören erst dann auf, wenn Gottes Zahl der Märtyrer, die Gott bestimmt hat, erreicht wird. Könnt ihr das einfach verstehen? Also ich bin überfordert mit meinem menschlichen Denken. Tiefe Dramatik. Natürlich wird uns hier gesagt, Jesus ist und bleibt der Herr der Geschichte, auch in dieser Situation. Er behält die Kontrolle. Aber sind das nicht herausfordernde Gedanken? Seid ihr mit mir einverstanden? Der feine Bibelausleger und auch Offenbarungsausleger, den ich sehr, sehr schätze, Professor Gerhard Meyer, der sagt dazu, ich zitiere ihn, mit einem oberflächlichen Gottesverständnis kommen wir mit solchen Aussagen nicht klar. Und ich glaube, deshalb wird uns das auch gesagt. Mit einem oberflächlichen Glauben auch kommen wir mit solchen Aussagen nicht klar. Und das ist auch der Grund, warum es Christen geben wird oder gibt, die ins Wanken kommen, die den Glauben verlieren werden. Aber ich glaube, gerade deshalb ist die Offenbarung auch geschrieben, ist uns geschenkt, dass wir auch zu diesen Themen eine tiefere Sicht bekommen, ein tieferes Gottesverständnis bekommen, damit die Liebe zu Jesus bei mir und bei dir nicht erkalten wird. Ich bin überzeugt, das ist ja das Ziel der Offenbarung. Das ist das Ziel, warum das geschrieben ist, dass wir den Mut nicht verlieren, das Vertrauen nicht verlieren. Und deshalb möchte ich hier einen kurzen Einschub machen, und einen Einschub auf die Frage, wie kann denn ein Gott der Liebe, und wir glauben das, dass es ein Gott der Liebe ist, so Schreckliches zulassen. Christenverfolgungen und nachher sogar globale Erschütterungen. Das ist eine ganz zentrale Frage, wir werden uns mit dieser Frage in den nächsten Predigen immer wieder beschäftigen. Wir haben dazu in 2 Monaten auch den Röne Christen eingeladen, der mit seiner großen Gemeinde auch eine Predigtreihe darüber gemacht hat, wo er nochmals auf diese Frage eingeht. Warum kann ein Gott der Liebe, und wir glauben das, so Schreckliches zulassen? Und ich möchte heute nur, man kann das nicht umfassend ja behandeln, einen kleinen Impuls jetzt dazu geben. Damit wir eben an diesen Fragen nicht zerbrechen, damit wir diese Frage besser einordnen können, damit wir auch in diesen Fragen eine geistliche Sicht bekommen, eine persönliche Festigkeit, müssen wir immer das gesamte Bild vor Augen halten. Müssen wir immer den gesamten Plan Gottes, der dahinter steckt, vor Augen halten. Denn Gott denkt nicht kurzfristig wie wir, sondern langfristig. Wir denken ja bis nur kurz vor die Nase. Gott ist nicht ungeduldig, wie wir Menschen ungeduldig sind. Gott macht auch keine Schnellschüsse, wie wir das manchmal machen. Sondern er hat einen Plan, der dahinter steckt. Und ich möchte euch das ganz einfach darstellen, so mit 3 Phasen. Die erste Phase, möchte ich mal so sagen, das ist die Situation dieser Erde von der Schöpfung bis, ich würde sagen, bis heute. Und was geschieht da bis heute, ist das so, dass Gott die Welt in seiner Hand hat. Das heißt, die Menschen hat er in seiner Hand, besonders die Christen hat er in seiner Hand, auch die Naturgesetze hat er in seiner Hand. Dass die Planeten immer ihre Bahnen laufen, den Wechsel von den Jahreszeiten und so weiter. Und Gott hat auch das Böse unter Kontrolle und in seiner Hand. Dürfen wir nie vergessen. Wilhelm Busch hat das immer so schön gesagt. Er hat gesagt, das ist der Gottesbeweis, besteht darin, dass es überhaupt noch Menschen gibt auf dieser Erde. Er sagt, wenn Gott nicht gäbe, gäbe es uns Menschen schon lange nicht mehr. Wir hätten einander schon längst ausgerottet. Das ist, weil Gott seine Hand darüber hält, dass das Böse sich nicht einfach ausbreiten kann beliebig, seine volle Wucht entfalten kann. Das ist die Phase von der Schöpfung bis heute ganz einfach dargestellt. Und jetzt kommt die zweite Phase, eben diese große Trübsal, was uns da in Kapitel 6 beschrieben wird und was jetzt ganz wichtig ist, das kann ich hier nicht darstellen, die ist nur ganz kurz. Das andere ist lang. Aber diese mittlere Phase, die ist nur ganz, ganz kurz. Was geschieht jetzt? In dieser Phase, Gott zieht jetzt seine Hand nur ein klein wenig zurück von dieser Erde. Nicht, weil er Freude hat, und wir sehen aus der Offenbarung, Gott leidet damit, sondern er macht es, weil die Masse der Menschen das so will, weil er den freien Willen des Menschen respektiert. Lässt Gott das Böse ausreifen. Er zieht sich ein bisschen zurück, seine Hand, vom Weltgeschehen, für eine kurze Zeit. Wirklich nur für eine kurze Zeit. Aber er hat ein anderes Ziel im Auge, nämlich das. Das Endziel Gottes ist ein anderes. Er will am Ende der menschlichen Zeit, will Gott alles wieder in seine Arme, in seine Hand nehmen, indem er alles neu machen wird. Indem er das Böse endgültig vernichten wird. Indem er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Auch das ist beschrieben in der Offenbarung, Kapitel 11 oder 19, wo es heißt, jetzt hat Gott sichtbar die Herrschaft angetreten für ewig. Jetzt hat das Lamm die Herrschaft angetreten. Und das ist ganz wichtig, auch in dieser Phase, die wir jetzt betrachten, die kurz ist, dass wir das vor Augen haben, den ganzen Plan Gottes, dass wir nicht irre werden. Deshalb ist das geschrieben. Gilt ja auch von unserem Leben, all unsere Trübsal, sagt der Paulus, nicht nur in Bezug auf die große Trübsal, all unsere Zypal ist, er kennt die Bibelstelle, ist zeitlich begrenzt und leicht angesichts der ewigen Herrlichkeit Gottes, die an uns soll offenbart werden. Das hilft uns in Schmerzen, in Nöten. Jetzt möchte ich zum Schluss, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld, doch noch kurz, nur noch kurz zur Öffnung des sechsten Siegels gehen. Man könnte das überschreiben mit globaler Erschütterung oder vielleicht sogar universaler Erschütterung. Der Schöpfung, der Naturgewalten, ich lese ab Vers 12. Nun sah ich, wie das Lamm das sechste Siegel öffnete. Was geschieht? Ein heftiges Beben erschüttert die Erde. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand. Der Mond verfärbte sich vollständig und wurde rot wie Blut. Und die Sterne fielen auf die Erde wie Feigen, die der Herbststurm vom Baum schüttelt. Der Himmel verschwand, als wäre er eine Pergamentrolle, die man zusammenrollt. Und kein Berg und keine Insel blieben an ihrem Platz. Kann ich da nicht jetzt aufs Detail eingehen? Kommt am Dienstag, vielleicht können wir da noch ein bisschen näher eingehen. Wir können sagen, Erschütterung von Sonne, Erschütterung vom Mond, von den Sternen und vor allem der Erde. Und jetzt passiert eben gerade das. Gott sieht jetzt für einen kleinen Moment, zieht er jetzt als Erhalter der Schöpfung seine Hand etwas zurück von den Naturgesetzen. Und was passiert? Was passiert? Es passiert das, was Jesus in Matthäus 24 schon angekündigt hat und schon im Alten Testament angekündigt worden ist. Die geordneten Verhältnisse auf dieser Erde, die tektonischen Platten, die Berge, die Landschaft, die Landschaften werden durcheinander geschüttelt. Und nicht nur die werden durcheinander geschüttelt, sondern auch viele Menschen, die sagen, es gibt keinen Schöpfer, alles durch Zufall entstanden und es wird alles einfach automatisch erhalten, all die Bahnen, all die Naturgesetze, die Bahnen der Planeten, auch diese Menschen werden so richtig durcheinander geschüttelt. Ich gehe jetzt weiter. Wie reagieren darauf jetzt die Menschen? Auch das wird uns beschrieben ab Vers 15. Da heißt es, die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven genauso wie Freie, flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsplatten. Wie tragisch ist das? Wie tragisch ist das? Die Menschen kommen trotzdem nicht zur Besinnung. Obwohl sie ihrer Schuld sich bewusst werden, das heißt es ja hier ganz klar. Sie werden ihrer Schuld sich bewusst, aber sie suchen jetzt verzweifelt Schutz vor den Gerichten, statt dass sie die Umkehr zu Gott suchen, zu ihrer Rettung. Hier wäre noch Rettung möglich für die Menschen. Sie könnten umkehren, aber sie suchen verzweifelt lieber Schutz vor dem Gericht Gottes, statt die Umkehr zu Gott. Wir finden das Szenario auch noch später in der Offenbarung, wo es dann heißt, trotz diesen Gerichten, sie taten trotzdem nicht Buße. Das heißt dann später noch, sie lästern umso mehr über den lebendigen Gott. Ich möchte zum Schluss jetzt noch einen Aspekt herausgreifen, der mir so ins Auge gestochen ist. Ich blende das nochmals ein. Es heißt, Vers 16, sie flehten die Menschen, die Berge und die Felsen an, verbergt uns. Die wissen vor was. verbergt uns, heißt es unter anderem, vor dem Zorn des Lammes. Ich musste da lange stille stehen bei der Vorbereitung. Zorn des Lammes. Das ist ja schon interessant in der Offenbarung. Was für Gegensätze finden wir in Bezug auf das Lamm? Wir haben uns in einer der vorhergehenden Predigten damit beschäftigt, vom Lamm Gottes. Einerseits ist es uns beschrieben, dass wehrlos ist, dass sich schlachten ließ aus lauter Liebe zu uns Menschen. Wir kennen dieses Bild. Und hier heißt es vom selben Lamm, dass es zornig ist. Ja, wie passen das zusammen? Und das scheint mir einfach wichtig. Hier geht es um ein richtiges Gottesbild, dass wir das zusammenbringen. Das irritiert vielleicht. Wie können wir das verstehen? Gibt es denn Phasen, wo dieses Lamm Gottes voller Liebe ist? Und gibt es Phasen, wo das Lamm voller Zorn ist? Heute Morgen im Gottesdienst vielleicht voller Liebe. Und ab 12 Uhr ist das Lamm Gottes vielleicht wieder zornig bis 4 Uhr. Und ab 4 Uhr wissen wir nicht, woran wir sind. Genau in solchen Gottesbildern können wir zerbrechen. Ja, wie ist er denn? Zornig oder lieb? Manchmal so, manchmal anders. Wie wir das im Islam kennen, Inshallah, man weiß nicht, was der Allah denkt, ob er gerade zornig ist oder nicht. Wie ist das? Die Bibel gibt uns klar Antwort. Das ganze Evangelium sagt uns das Gleiche über das Lamm Gottes, nämlich, dass es voll Liebe ist. Es wird sogar gesagt, dass, voll Liebe ist falsch gesagt, Jesus ist die Liebe in Person. Und gerade weil Jesus die Liebe in Person ist, beinhaltet diese Liebe auch Zorn. Können wir das verstehen? Ich möchte es mit einem einfachen Beispiel ein bisschen erklären. Früher, als unsere Kinder noch klein waren, lebten wir an einer vielbefahrenen Straße. Und da haben wir unseren kleinen Kindern gesagt, ihr dürft spielen, sie hatten viel Platz da, Parkplatz, bei einem Gemeindehaus wohnten wir ja viele Jahre. Aber ihr dürft nicht auf die Straße gehen. Es ist gefährlich. Und was ist passiert? Unser Philemon damals, also heute macht er das natürlich nicht mehr, aber damals, der direkt auf die Straße, kommt ein Motorradfahrer und bringt den kleinen Kerl und sagt, der wäre direkt auf die Straße gelaufen. Was habe ich als Vater gemacht? Ich wurde zornig und habe ihm gesagt, mach das nicht mehr. Wenn du das noch einmal machst, könnte es sein, dass du unter ein Auto gerätst. Und was ist passiert? Einige Zeit später, unsere älteste Tochter, genau dasselbe, fährt mit ihrem Chaise-Wägeli da, Puppenwagen. Sie hatten so viel Platz, einfach gerade auf die Straße. Fast ein Unfall. Und was habe ich gemacht als Papa? Der Zorn wurde noch größer. Das dürft ihr nicht mehr machen. Irgendwann, wenn ihr es nochmals macht, müsst ihr nach ins Spital und wenn es ganz schlimm geht, verliert ihr eures Leben. Nehmt einmal, wir machen jetzt, spielen das mal durch. Sie hätten wieder nicht gehört und sie wären weitergegangen auf die Straße und irgendwann wäre es passiert, das ganz Schlimme, dass sie ihr Leben verloren hätten. Warum hätten sie ihr Leben verloren? Wegen meinem Zorn. Wegen meinem Zorn. Nein! Dieser Zorn war ja ein Zorn zur Rettung, zur Bewahrung, sondern sie werden umgekommen wegen ihrem Ungehorsam. Und genau dasselbe ist hier bei Jesus. Weil Jesus Liebe in Person ist, beinhaltet diese Liebe auch Zorn. Es ist nicht ein Wütendsein, wie wir das kennen. Sondern Jesus ist zornig, weil er uns retten will, weil er das Beste für die Menschen will. Und deshalb sucht seine Liebe, aber auch sein Zorn immer wieder alle erdenklichen Wege. Jesus versucht es mit Güte und Liebe und Gnade. Matthäus 11 heißt es, sagt Jesus ganz traurig, in den Städten in Galiläa, wo ich am meisten meiner Wundertaten getan habe, sagt er, wir haben trotzdem nicht Buße getan. Trotz aller Gnade und Güte, und das macht Jesus am liebsten. Und wenn das keinen Erfolg hat, darf ich es mal so ein bisschen ungeschützt sagen, versucht er es mit gröberen Werkzeugen. Nämlich mit Gericht, wie hier. Aber Gott hat keine Freude am Gericht. Haben wir das verstanden? Dahinter ist Liebe hinter diesem Zorn des Lammes. Kehr doch wieder um. Es ist nicht zu spät. Wie bei meinen Kindern. Der Zorn war ein Ruf zur Umkehr. Lauf doch nicht mehr so weiter. Lauf nicht auf die Straße. Voller Liebe. So, und jetzt muss ich aufhören. Als letzter Gedanke, was für ein Echo löst das bei uns aus, dieses Kapitel. Gottes Wort will ja immer eine Wirkung haben in unserem Leben. Wir können jetzt sagen, ja, wir sind ja nicht in der größten Trübsal. Hoffentlich erleben wir das nicht mehr. Aber ich denke, Gottes Wort will uns noch mehr sagen. Wir werden hier liebevoll eingeladen, aufzuräumen, was nötig ist, mit so oberflächlichen Gottesbildern, mit oberflächlichem Glauben. Wir werden freundlich eingeladen, auch durch diese Texte, dass wir, wenn wir es noch nicht gemacht haben, wieder ganze Sache machen mit Jesus. Oder vielleicht neu wieder. Wie diese Märtyrer, die ihr Gottes Wort ernst genommen haben, sich ausgerichtet haben auf Jesus, ihr Leben von der Liebe Jesus prägen ließen. Und wenn wir das gemacht haben, zu Jesus umgekehrt sind, ganze Sache mit Jesus, dann gibt es noch eine Verantwortung für uns Christen, nur eine einzige, die ist ganz wichtig. Dann geht es nicht darum, dass wir sagen, jetzt muss ich mich zusammenreißen, damit ich standhaft bin, wenn dann vielleicht die große Trübsal kommt. Nein, die Bibel sagt uns etwas anderes. Für das alleine sind wir verantwortlich. Jesus braucht auch drei Worte dazu. Er sagt ganz einfach, bleibt in mir. Bleibt in mir. So wie ein Ast, der am Weinstock hängt, der muss nicht sagen, ich muss jetzt auf eigene Anstrengung schauen, dass ich jetzt da Beeren bekomme. Das geht ja nicht. Und so ist es auch bei uns. Jesus sagt, bleibt bei mir. Was heißt das? Damit will ich schließen, was es heißt. Ganz einfach, dass ich immer wieder sagen darf, Jesus, ich klammere mich an dir, auch wenn ich ganz schlechte Gefühle habe. Ich halte an dir fest, Jesus, auch wenn es mir heute nicht gut geht. Ich vertraue ganz auf das, was du für mich getan hast, hier, Johannes 6, 56. Auch wenn ich das jetzt gerade nicht fühle, ich bleibe bei dir, Jesus. Ich lebe ganz eng mit dir, auch wenn es mir jetzt schlecht geht und ich große Probleme habe. Ich stütze mich mit deinem ganzen Leben auf dich. Und das heißt ganz einfach, bleib bei mir. Ich lasse dich nicht los. Das dürfen wir immer wieder üben. Ich mache das immer wieder auch, wenn ich so ganz traurig bin. Oder wenn ich enttäuscht bin. Gibt es ja manchmal, auch bei Pastoren. Man ist so richtig enttäuscht. Und dann sage ich es am liebsten so laut zu Jesus, aber ich lasse dich nicht los. Kommt, was will. Bleibt in mir. Und dann sind wir vorbereitet für alle Fälle. Und dann werden wir nicht überrollt von irgendwelchen Entwicklungen, sondern bleibt in mir. Amen. Ich danke euch, heute hattet ihr unglaublich Geduld mit mir. Hab wenige schlafen sehen oder keine, mal ein Gähnen habe ich da gehört, ein lautes. Aber das ist in Ordnung. Ich würde noch gerne mit uns beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Herr Jesus, wir danken dir auch für diesen herausfordernden Text, den du uns heute vorgelegt hast. Und ich danke dir auch für alle, die mit mir diese Spannung ausgehalten haben, die in diesem Text drin ist. Und danke, Herr Jesus, dass wir erkennen dürfen, je mehr wir uns mit diesen Texten beschäftigen, dass auch hinter all dem Schweren deine Liebe steckt. Sogar in deinem Zorn. Weil du nur das Beste für uns willst. Weil du willst, dass die Menschen umkehren zu dir. Deshalb hilf uns, Jesus, immer wieder, dass wir ganze Sache machen mit dir. Dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir nicht Trennendes hineinlassen zwischen dir und uns in unserem Leben. Und danke, dass du uns auch hilfst, bei dir zu bleiben. Und dass wir das auch können, dass das keine Leistung ist. Immer wieder neu auf das zu vertrauen, was du für uns getan hast und was du uns bist. Hilf uns immer wieder, einfach in diesem Frieden zu bleiben. Du in mir und ich in dir. Amen. Vielen Dank für eure Begleitung. Und jetzt darf ich noch einladen zum Gebet nach dem Gottesdienst, wenn du das Bedürfnis hast. Letzten Sonntag haben wir etwas ganz Schönes erlebt. Ein kleines Kind hat zu seinem Vater gesagt, mich belastet etwas schwer. Könntest du mit mir dorthin kommen zum Kreuz, wo ich das abladen kann? Ist das nicht schön? Und dazu ist jetzt auch Gelegenheit. Sind Leute da mit diesen Zeichen? Vielleicht ist etwas da, du merkst, oh, da ist etwas Trennendes zwischen mir und Jesus. Du darfst es abladen, du musst es nicht nach Hause nehmen. Können verschiedene Dinge sein. Ich habe gestern noch eine Schulung gemacht in Bezug Seelsorge und da hat der erfahrene Seelsorger mehrmals erwähnt, das hat mich schon bewegt und deshalb sage ich es, Kritiksucht ist auch etwas, mehrmals hat er es gesagt, was zwischen mir und Jesus steht. Vielleicht ist es deine Blockade. Immer schlecht reden über andere Leute. Vielleicht auch nach dem Gottesdienst. Das betrübt den Heiligen Geist. Das zieht ihn zurück. Es ist Gelegenheit, heute auch solche und andere Dinge abzuladen. Und vielleicht hast du irgendeine schwere Prüfung oder sonst eine Not. Nehmt das doch in Anspruch.